Ja, ich möchte herzlich grüßen aus den evangelischen Gemeinschaften im Frankenberger Land. Heute Morgen findet dort ein Gottesdienst statt. Das ist der alljährliche Freizeitbericht, Berichtsgottesdienst aus der Jugendfreizeit in Österreich. Wird dann immer mit vielen Bildern und persönlichen Berichten dargestellt, was da alles gelaufen ist. In diesem Jahr, muss man leider sagen, waren etwa 2/3 an Magen-Darm-Grippe erkrankt. Das hat die Freizeit etwas verändert. Aber sie sind alle wieder nach Hause gekommen und waren auch gesund. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir sind beschäftigt unter anderem auch mit unserer Flüchtlingsarbeit. Und das ist das Erfreulichste dabei, dass wir nicht nur jetzt äußerlich helfen können, Deutschunterricht durchführen können, sondern auch zwei bisher taufen konnten, die zum Glauben gekommen sind. Das ist also eine große Freude. Ja, danke schön. Ja, es gibt noch viel zu erzählen, aber deswegen bin ich ja nicht hier. Ja. Wir alle haben sicherlich auch vielleicht gestern oder vorgestern oder in den Tagen dieser Woche den Briefkasten geöffnet und einen Brief rausgeholt oder mehrere. Da ist ja immer wieder was drin. Ja, da gibt es Briefe, die sind uns wichtig, sehr wichtig, weil sie von lieben Menschen kommen oder weil sie uns einladen zu irgendwelchen Festivitäten oder Hochzeiten oder sonst was. Da freuen wir uns drüber. Wir freuen uns auch über irgendwelche Benachrichtigungen. Bei der Einkommensteuererklärung kommt so viel zurück. Alles so schöne Briefe. Es gibt auch andere Briefe, die einem vielleicht weniger gefallen. Da gibt es dann Werbeprospekte und so weiter. Das wandert alles ganz schnell in die Ablage P, also Papierkorb. Und dann gibt es auch Briefe, die uns überhaupt nicht gefallen. Das sind vielleicht die Mahnungen. Das sind vielleicht Rechnungen. Okay, man muss zahlen. Und dann gibt es vielleicht auch blaue Briefe. In der Schule gab es das da öfter. Ja. Aber gibt es ja auch noch sonst Briefe, wo einem etwas Unangenehmes mitgeteilt wird. Also, ja, jetzt geht es aber los. Das ist zu tun, das ist zu machen. Und wenn nicht, dann. Briefe, die uns erst vielleicht mal schmerzlich ankommen. Es gibt auch andere, die noch schmerzlicher sind, die mit dem schwarzen Rand, die Briefe und vielleicht noch andere. Briefe, ich finde es schön, dass auch Jesus Briefe schreibt. Jesus schreibt Briefe. Ich lese einen vor, aus Offenbarung 2, 1-7. Da sagt Jesus, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Jesus schreibt Briefe. Vielleicht habt ihr ihm auch schon mal einen Brief geschrieben. Es gab ja mal vor Jahrzehnten schon Kinderbriefe an den lieben Gott, wo dann ganz kindlich Fragen gestellt wurden oder Bedenken geäußert wurden oder Gedanken geäußert wurden, so wie Kinder eben über Gott denken, über die Welt und über sich. Vielleicht habt ihr auch schon mal einen Brief an Gott geschrieben. Du Gott, das gefällt mir gar nicht, was du da tust. Vielleicht so, aber vielleicht auch, lieber Gott, ich danke dir. Und dann kommt eine große Aufzählung. Wäre doch mal eine Idee, an Gott einen Brief zu schreiben. Aber Jesus schreibt hier einen Brief und hat dabei seine Absichten. Er schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Und dieser Brief ist der erste unter diesen sieben Briefen an Gemeinden in der damaligen Provinz Asien, der heutigen Türkei. Eine Stadt, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, in der Gemeinde entstanden ist unter der Verkündigung des Evangeliums, und da hat es immer Zoff gegeben. Da hat es Ärger gegeben. Da gab es Auseinandersetzungen. Aber Gemeinde Jesu ist entstanden. Menschen glaubten an Jesus Christus. Aber dann hat sich die Gemeinde weiterentwickelt. Es bleibt ja nicht alles beim Alten, es geht ja weiter. Leute glauben und kommen Jahr ein, Jahr aus zusammen. Und manches entwickelt sich, neue Generationen rücken nach. Und das ist eigentlich eine ganz normale Entwicklung. Keine Gemeinde bleibt, wie sie ist. Und keine darf so bleiben, wie sie ist. Und das ist auch das, was hier vielleicht dann in eine negative Richtung gegangen ist. Aber bevor Jesus seine Kritik anbringt, bringt er erst einmal vieles an, was er gesehen hat und was er sieht und worüber er sich freut. Und was er wertschätzt und wo er sagt, das ist wirklich gut bei euch. Da finde ich ganz toll, dass ihr in der Gemeinde das und das und das einfach auch lebt. Und Jesus sieht das sehr wohl. Das muss man einfach mal ganz grundsätzlich sagen. Jesus ist nicht der, der sagt, nicht beschimpft ist genug gelobt und das musst du jetzt ändern. Nein, Jesus sieht sehr wohl, wer wir sind. Er sieht sehr wohl unser Leben von außen, aber auch was drin ist. Er sieht sehr wohl, wie sich alles entwickelt. Er kennt unser Kämpfen, unser Ringen, unser Glauben, unser Lieben, unser Hoffen und alles, was da so ist. Unser Leiden, unser Gedulden und was auch immer. Er sieht das sehr wohl. Aber bevor, und das ist das Interessante auch an diesem Brief, bevor er jetzt das Positive aufzählt und dann auch seine Kritik anbringt, bevor er das tut, stellt er sich erst einmal selber vor. Da liest man schnell drüber weg. Aber ich glaube, dass das eines der wichtigsten Punkte ist in diesem Brief. Das sagt, der die sieben Sterne in der Hand hat, der die sieben goldenen Leuchter hat. Diese sieben Sterne, damit sind die sieben Gemeindeleiter wahrscheinlich gemeint. Der die sieben Sterne in der Hand hat. Ja, wenn man so einen Brief kriegt als Gemeindeleiter, wer ist Vorsitzender? Wer ist? Ja. Er käme bei dir an, der Brief. Ja, wenn der Brief dann ankommt und dann liest du das, und Plus und Minus, okay, das geht dann immer so rauf und runter. Ne? Das Minus, das bewegt einem dann manchmal mehr und dann wieder das Positive. Aber am Anfang steht, du, ich habe die sieben Sterne in der Hand. Ich habe die Gemeindeleiter, die Verantwortlichen, sagen wir mal. Ich habe sie in meiner Hand. Ich habe sie nicht weggeworfen. Ich habe sie immer noch in der Hand. Bei aller Kritik. Ich habe euch immer noch in der Hand. Ich halte euch immer noch fest. Ich bin immer noch der Herr ist. Auch wenn wir jetzt mal ein bisschen was Unangenehmes bereden müssen. Aber ich bin immer noch der für euch ist. Ein ganz großer Trost. Ein ganz großer Trost. Und dann ist auch noch die Rede, dass er die sieben goldenen Leuchter hat. Diese Symbolik ist ja immer auch beachtenswert. So ein Leuchter, das ist also nicht der siebenarmige Leuchter gemeint, sondern nur so ein Leuchter, wie so eine Art Kerze vielleicht, wo eine Flamme oben brennt. Aber dieser Leuchter ist golden. Er ist aus Gold. Das ist diese Gemeinde in Ephesus, die so vieles für sich hat, aber die eben auch ein ganz großes Minus hat. Sie ist immer noch und trotzdem eine Gemeinde, die wie ein goldener Leuchter ist. Sie leuchtet. Trotz aller Fehler. Trotz aller Problematik, trotz aller Fehlentwicklung, sie leuchtet wie ja ein Licht in dieser Welt. Sie ist ein Licht in dieser Welt. Manchmal so als Insider, da ärgert man sich über tausend Dinge. Da kann man schon gar nicht mehr glauben, dass diese Gemeinde leuchtet. Ja, wenn man so hineinguckt. Die soll noch leuchten? Doch, sie leuchtet. Jesus hat ein Feuer angezündet. Und das ist ein goldener Leuchter und das bedeutet, er ist rein und wertvoll. Er ist gereinigt und wertvoll. Immer noch. Trotzdem. Das darf man nie aus den Augen verlieren. So als Insider noch einmal reibt man sich an vielen kleinen und großen Dingen. Und das ist sicherlich auch beanstandenswert. Aber trotzdem muss man die andere Wahrheit auch sehen und stehen lassen. Das ist ein Leuchter. Einer, der angezündet ist. Einer, der aus Gold ist. Einer, der ja, den Jesus in der Hand hat. Das ist Gemeinde auch. Was für ein Trost, was für eine Ermutigung am Anfang. So stellt sich Jesus vor. Der fällt nicht mit der Tür ins Haus und ja, wie ein Elefant im Porzellanladen und macht alles kaputt und ja, was da vielleicht noch ein bisschen lebt, wird auch noch niedergemacht. Nein, so ist er nicht. Überhaupt nicht. Er will ja, dass Gemeinde lebt, deswegen schreibt er ja einen Brief. Hätte er diese Gemeinde abgeschrieben, würde er schweigen. Würde er gar nichts mehr sagen. Jesus schweigt, wenn er uns nichts mehr zu sagen hat. Aber er redet. Er redet und auch hier an die Gemeinde in Ephesus. Und gemeint ist die ganze Gemeinde. Gemeint ist nicht ein kleiner Teil, sondern gemeint ist die ganze Gemeinde. Gemeint ist auch nicht ein Einzelner, sondern erst einmal die ganze Gemeinde. Denn sie ist die Familie Gottes dort in Ephesus. Sie ist ein Teil des Leibes Christi. Sie gehört zusammen. Und er betrachtet sie ganz. Er seziert hier nicht auseinander, sondern er sieht die ganze Gemeinde. Und allen hat er etwas zu sagen. Was hat er zu sagen? Was schreibt er? Zuerst einmal, ich habe für dich. Ich sehe die Früchte deines Lebens und Glaubens und Wirkens. Ich sehe, was gewachsen und geworden ist. Ich sehe eure Kämpfe. Ich sehe eure Herzenseinstellung. Ja, Jesus sieht ja nicht nur das Äußere, er sieht ja hinein ins Leben. Er sieht unsere Wege, unser Tun, unsere Worte, alles das, was wir so investieren, was wir einbringen, das ist ja auch eine ganze Menge. Er sieht unser Wirken, unsere Leistung, unser Einsatz, unsere Gedanken, unser Nachdenken, unser Brüten, ja, wie können wir Gemeindearbeit voranbringen, das sieht er alles. Und das ist alles nicht vergeblich. Das sieht er und damit ist es wertgeschätzt. Er sieht unsere Arbeit, ja, die Mühe des Einsatzes steckt da drin. Die Kämpfe, die man oft von außen gar nicht sieht, worüber man selten redet. Aber er sieht das, er weiß das sehr wohl. Und er sieht auch das Zeugnis von Jesus dort in Ephesus, hier in Köln. Er sieht das. Und wir sollten das niemals klein machen, was an dieser Stelle vielleicht auch nur klein geredet, gesagt, getan wird. Er sieht das sehr wohl. Und es ist ihm ein Anliegen, das der Gemeinde einmal zu sagen. Das geht nicht unter, das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Das ist, selbst wenn es andere sagen, nicht bedeutungslos, was jeder Einzelne mit einbringt. Das ist nicht bedeutungslos, auch wenn ein anderer sagt, es müsste viel mehr sein. Ja, okay, es könnte immer viel mehr sein. Ja, aber lassen wir das mal stehen. Wertschätzen wir doch mal das, wie es Jesus tut, was Menschen reden, sagen in seinem Namen und einbringen in die Gemeinde, in die Gemeindearbeit. Ich sehe deine Geduld. Ich sehe dein Darunterbleiben in der Situation. Die haben nicht ihre Koffer gepackt und gesagt, Ephesus ist einfach Mist, diese Stadt ist ja fürchterlich, das ist so ein hartes Pflaster, wir packen unsere Koffer und ziehen aus und gehen woanders hin. Nee, die sind geblieben. Die haben sich auseinandergesetzt, die haben diskutiert, die haben geprüft, die haben geredet, die haben sich geärgert, sicherlich. Sie haben ja gekämpft, Und sie haben immer wieder neu gefragt, passt das, was hier um uns herum geschieht, auch an religiösen oder ideologischen Eingaben, passt das eigentlich zu diesem Evangelium? Und wie müssen wir uns dazu verhalten? Das war ja damals, genauso wie heute, immer wieder da. Die Herausforderung, ja, diese Welt mit allem, was da geglaubt und wovon man überzeugt ist, zu vergleichen mit dem Evangelium und zu fragen, passt das zusammen? Kann ich da was übernehmen oder muss ich sagen, nö, damit kann ich nichts zu tun haben? Als gläubiger Christ lasse ich die Finger davon. Ich sehe deine Geduld, was du alles hingenommen hast, geschluckt hast, erduldet hast. Das sehe ich alles. Und das gilt vielleicht auch nach innen, in die Gemeinde hinein. Und ich sehe auch, so sagt Jesus und schreibt Jesus, dass du das Böse nicht tragen kannst, dass du die Bösen nicht tragen kannst. Du konntest diese Lügenapostel nicht akzeptieren. Du hast sie geprüft und das ist wichtig. Und hast verglichen mit dem Evangelium und hast festgestellt, nee, das sind alles Leute, die irgendwie eine Show abziehen oder die nur so tun, als ob. Aber da ist kein Evangelium drin, da ist kein Jesus Christus drin. Das sieht nur so aus. Selbst wenn dieselben Worte gebraucht werden, ist es doch keine Überzeugung, dass es einen lebendigen Gott gibt, der Jesus Christus ja gesandt hat. Das muss man prüfen bis heute. Man darf nicht einfach sagen, um des lieben Friedens willen, ja, ist doch schön, wenn wir alle zusammen sind und ja, schieben wir das, was uns trennt, einfach weg. Na, so einfach geht das nicht. Als Christen müssen wir fragen, was passt zum Evangelium und was passt nicht dazu. Diese Gemeinde hat geprüft und hat sich getrennt von diesen Lügenaposteln. Vermutlich geht es da um Leute, die aus dem Judentum kamen und wieder neue Gesetzesvorschriften hineinbringen wollten in die christliche Gemeinde. Ein Problem, das es damals übrigens sehr häufig und sehr oft gab. Da ist von diesem Ertragen und von der Geduld immer noch die Rede und da geht es auch um die Ausdauerkraft in der Verfolgung, denn das hat die Gemeinde auch erlebt und das war auch eine Zeit, wo das immer wieder kam. Das war ja Römisches Reich, da gab es andere Götter und Überzeugungen und das kollidierte mit dem Evangelium, also gab es Verfolgung. Und es ist wieder die Rede vom Arbeiten um des Namens Jesu willen und dass du nicht müde geworden bist. Es gibt sicherlich immer irgendwann mal einen Punkt in der Gemeindearbeit, dass man sagt, jetzt reicht's mir. Jetzt schmeiße ich alles hin, macht euren Kram alleine. Der Punkt kommt. Und der ist auch ganz normal. Weil nämlich diese Krise der Ort ist, wo ich wieder neu beginnen kann. Und vielleicht wieder neue Perspektive und neue Hoffnung ergreifen kann und sagen kann, ich mache das doch nicht für die, ich mache das doch für meinen Herrn und König. Da beginnt neue Motivation. Ich vergesse diesen Mann nicht, den ich in Berlin kennengelernt habe. Der hat dann da gesessen und Fliesen angeklebt in der Toilette. Und der hat dann ständig sich anhören müssen, was sind denn das für Fliesen? Was sind das für ein Farbgeschmack und so? Ja, gibt es 50 Mann, gibt es 60 Meinungen dazu. Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt reicht es mir aber langsam. Und dann hat er entdeckt, ich mache das doch für Jesus. Ja, für Jesus hat er die Fliesen in der Toilette angeklebt. Nicht für die Leute. Das muss man einfach mal im Kopf wieder unterscheiden. Und für den hat er es doch gern gemacht. Also hat er weitergemacht. Nicht müde geworden. Nicht aufgebend. Immer wieder neu anfangen. Weil Jesus genauso ist. Der wird auch nicht müde. Der gibt auch nicht auf. Der fängt auch immer wieder neu an. Der ruft auch immer wieder neu, der schreibt auch immer wieder neu und will uns gewinnen. Ein letztes, was er für uns hat oder für die Gemeinde hat, dass du die Werke der Nikolaiten hassest. Da geht es vermutlich um Leute mit einem maßlosen Lebensstil. Auch von denen mussten sie sich trennen, von deren Verhaltensweisen. Ich glaube, dass es das heute letztlich genauso gibt. Da gibt es auch Leute, die sagen, in der Bibel steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit, also dürfen wir alles machen. Stimmt das? Es stimmt und stimmt auch nicht. Wir sind zur Freiheit befreit, jawohl. Aber wie diese Freiheit aussieht, das sagt uns die Bibel. Freiheit ist nicht Maßlosigkeit. Freiheit ist nicht, man könnte sagen, Grenzenlosigkeit. Freiheit ist, dass wir befreit sind von der Macht und der Last der Sünde, des Tunmüssens nach unserem eigenen Gutdünken und das annehmen, was uns unser Gott letztlich als guten Weg, als gute Lebensweise, als guten Lebensstil vorgelegt hat. Das hat er alles für diese Gemeinde. Sie hat alles richtig gemacht, könnte man sagen. Sie hat Probleme erkannt und angegriffen und mutig und vorbildlich gehandelt. Das ist diese Gemeinde in Ephesus, wenn da nicht das eine wäre. Das eine, der eine Punkt. Ach, wäre der doch nicht da, können wir den nicht umschlagen und weiterlesen, diese Seite des Briefes. Doch, es muss gelesen werden, ich habe gegen dich. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und an dieser Stelle muss man sagen, das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt. Und Jesus kritisiert nicht das Äußere, sondern das, was drin ist. Wir gucken immer auf das Äußere. Wenn man in die Bibelstunde kommt, und es sind nur 5 Leute da, ach, das sind ja so wenig. Das ist menschlich. Aber das ist nicht das, was Jesus interessiert. Den interessieren nicht Zahlen. Der sagt nicht, das ist eine große Gemeinde, also ist das eine gute Gemeinde. Nee. Ja, wenn zu uns jeden Sonntag und heute Morgen werden da 250 Leute sitzen. Das Haus ist voll, das ist ganz toll, tolle Atmosphäre, gute Musik, würde ich mal sagen. Das ist Geschmackssache. Aber das ist im Grunde genommen so viel Äußerliches, was Gutes. Aber ist es deswegen in den Augen Jesu eine gute, lebendige, gesunde Gemeinde? Noch lange nicht. Jesus sieht das. Er kritisiert nicht die Zahlen, er kritisiert nicht die Räumlichkeiten, er kritisiert nicht das Äußere oder die Organisation oder ach, was weiß ich, was es alles zu kritisieren gibt. Ihn interessiert, was drin ist. Ihn interessiert der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Das, was uns bewegt und motiviert. Das interessiert ihn. Ist das bei dir vorhanden, was er schaffen will? Und da sagt er hier, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was ist denn das, diese erste Liebe? Ich war mal verliebt. Ist es das? Das gute Gefühl, das leidenschaftliche Gefühl, das, wo man zu allem und jedem bereit ist, aus lauter Liebe zu dem Menschen, den man da liebt, zu der Frau, die heute meine Frau ist. Ist es das? Ist das die erste Liebe? Das würde ja bedeuten, dass jeder mal zurückblicken muss an den Anfang seines Glaubens und fragen muss, wie war denn dort mal meine Leidenschaft? Nur da liegt das Problem. Das ist ja bei jedem anders. Der eine ist irgendwo in die Gemeinde reingewachsen und war irgendwann überzeugt, dass Jesus Christus Retter und Erlöser ist. Der andere, der hat wer weiß was für ein Leben geführt und dann eine Entscheidung getroffen und sein Leben hat sich um 180 Grad geändert. Das sind ganz unterschiedliche Gefühlszustände. Also irgendwie passt das nicht. Diese erste Liebe zu verlassen, das kann nicht sein, dass es im Grunde genommen ja, ein Gefühlszustand ist, der hier wieder angestrebt werden sollte. Wie ist das? Ich will mal vielleicht ein Bild nehmen. Die Ehe ist ja oft ein Bild in der Bibel für das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Und in der Ehe kann man alles richtig machen. Man kann alles richtig machen. Es funktioniert. Man kümmert sich umeinander, ja, man hört einander zu, man macht manches gemeinsam, aber im Grunde genommen, es funktioniert nur. Es ist perfekt organisiert. Vielleicht war das die Gemeinde dort. Perfekt organisiert. Alles richtig. An alles gedacht. Aber es fehlte die Liebe zu Jesus. Es fehlte diese Entschlossenheit und Entschiedenheit, das will ich jetzt für Jesus leben und machen. Und er ist mir das Allerwichtigste. Und da lasse ich auch nichts drauf kommen und alles andere muss in die zweite Reihe. Diese erste Liebe, mit der mal der Glaube begonnen hat, dass man erkennt, Jesus Christus ist wirklich, ja, das Höchste, das Wichtigste. Es geht nicht um Schönheit, ja. Wie kann man sich ärgern und streiten über Stuhlkissen, die Farbgebung? Ich rede aus Erfahrung. Nicht Kölber Erfahrung, sondern Frankenberger Erfahrung, ja. Wie kann man sich darüber streiten? Und das kann ja so wichtig werden. Und da werden manche Rechnungen beglichen, ne? Machtfragen und Durchsetzungsarten und Weisen. Also Vorsicht, dass Jesus doch das Wichtigste ist. Und alles andere ist wirklich zweitrangig. Ich glaube, dass das da drin steckt. Und dort in Ephesus war die Gnade in Jesus Christus vielleicht selbstverständlich und fast schon institutionalisiert, alles vergeben. Ja, da ist überhaupt keine Erfahrung mehr, Gott sei Dank, dass mir meine Sünde vergeben ist. Da wird das Abendmahl gefeiert, so nach dem Motto, okay, gehört dazu, machen wir mit. Aber ein Empfinden, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, eine herzliche und persönliche Dankbarkeit findet nicht mehr statt. Die Liebe zum Gebet hat nachgelassen. Es reicht doch aus, wenn ich hier mal bete oder da mal bete, kurz, ich habe noch so viel zu tun. Es ist alles da. Aber die Liebe zu Jesus fehlt, zu meinem Herrn, mit dem ich doch Gemeinschaft haben will, zu meinem Retter und Erlöser. Die Liebe zum Wort hat nachgelassen. Ach, Bibellesen ist mühevoll. Heute lese ich mal nur die Losung. Reicht aus. Ja, ist ja auch richtig, ist ja auch ein gutes Bibelwort. Aber irgendwie bleibt das Wort, das Evangelium, das, was uns in der Bibel alles so berichtet wird, bleibt irgendwie auf der Strecke. Die Liebe zum Wort hat nachgelassen. Es reicht doch aus, wenn. Ja, dann lesen wir das Kalenderblatt. Da brauchen wir auch keinen Gedanken uns machen. Der macht sich ja Gedanken da auf dem Blatt. Das übernehmen wir dann. Die Liebe zu den Geschwistern hat nachgelassen. Man kann sich so reiben an den anderen. Ja, okay, die sind ja auch alle so unterschiedlich und anders als ich. Na klar, da reibt man sich auch. Das ist normal. Aber dann folgt der Rückzug. Und das ist ein gefährliches Zeichen. Die Liebe zu den Geschwistern hat nachgelassen. Es genügt doch, wenn ich die alle 3 Wochen mal sehe. Ja, also die erste Liebe verlassen. Vielleicht ist es das. Also ich würde es dort mal finden. Dort würde ich es lokalisieren. Was Jesus meint mit diesem Satz, den er ja in dem Sinne ganz kurz nur sagt und auch nicht großartig erklärt. Und er lässt es offen und ich glaube, das ist auch gut so. Weil dann jede Generation, die diesen Brief liest, sich neue Gedanken machen darf. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns? Wie ist es mit unserer ersten Liebe bestellt? Ich habe mal von einem Mann gehört, Ostpreußen, im dortigen Brüderhaus, der hat mal gesagt, soweit ich das noch zusammenbringe, wir haben morgens, sind wir aufgestanden, ganz schnell aus dem Bett und haben unsere Morgenwäsche abgekürzt, damit wir mehr Zeit hatten für Jesus. Wie oft entdecken wir uns andersrum? Wie oft entdecken wir uns andersrum? Da ist uns die Morgentoilette viel wichtiger. Ist ja wichtig, wie die anderen Leute über uns denken, wie sie uns sehen. Und das muss ja alles tipptopp sein, ja? Ja, dann muss halt die Zeit mit Jesus und die Bibel vielleicht ein bisschen gekürzt werden. Wenn das mit den Haaren nicht ganz so hinhaut, ne, Käthe, wenn das nicht so ganz hinhaut oder wie auch immer, kann jeder seins aussuchen. Ja. Aber das ist so das. Das ist so das. Diese erste Liebe, wo man aus dem Bett springt, in Anführungszeichen, um Zeit zu haben für Jesus. Man muss nicht springen, man kann auch ganz ruhig aufstehen, damit der Kreislauf mitkommt. Aber das wär's. Vielleicht ist es das. Ich denke, das ist es auch. Und für jede Generation an Christen, ja, eine Anfrage, ja, wie ist es mit meiner ersten Liebe bestellt? Wenn Jesus das so sagt, dann hat er immer noch Hoffnung. Und er sagt, ja, jetzt denke an das, wovon du abgefallen bist, entdecke deinen Mangel, entdecke deine Sehnsucht nach tieferer Gemeinschaft mit Jesus, entdecke, was sich bei dir alles so eingeschliffen hat, was schon Routine geworden ist, aber was nicht mehr lebt. Entdecke das und dann tu Buße und sag, ich bin verantwortlich. Nicht Jesus und nicht die anderen, nicht die Arbeit, nicht die Familie, ich bin verantwortlich für meinen Glauben. Dann tu Buße und ändere das. Es geht auch nicht darum, was andere tun. Man darf sich nicht vergleichen, sondern du vor Jesus. Wie soll es werden? Tu Buße und fang neu an. Es geht nicht um eine Optimierung des Vorhandenen, sondern es geht um eine lebendige Erneuerung. Um einen Neuanfang. Jesus, ich will dir ganz neu begegnen. Vielleicht braucht er seine Zeit, bis sich was erneuert. Vielleicht müssen wir dafür beten und darum ringen. Vielleicht ist Bußetun auch nicht ein Moment, sondern ein Prozess. Gibt es vieles dazu zu sagen. Und dann tue die ersten Werke, sagt Jesus. Vielleicht ist es das, was die Leute heute auch tun, dort in Ephesus. Aber manches hat sich so eingeschliffen. Es reicht doch aus, wenn. Die ersten Werke. Ich glaube, da steckt um Jesu Willen, sehe ich meinen Nächsten als den, dem ich dienen will. Ja, manchmal geht man aneinander vorbei und hat nichts mehr füreinander übrig. Es ist doch selbstverständlich, man begegnet sich schon 40, 50 Jahre, man kennt sich, man weiß, wer der andere ist. Was soll man da noch sagen? Ja, tue die ersten Werke. Das bedeutet, als dir Jesus das Wichtigste war und dass Jesus für den anderen auch wichtig ist und dass der andere jetzt deinen Dienst braucht und dass du dazu da bist, für den anderen da zu sein. Die ersten Werke. Vielleicht sieht es äußerlich gar nicht anders aus als vorher. Aber die Einstellung, das Motiv, Perspektive ist erneuert. Tue Buße. Und tue die ersten Werke. Das ist alles nur in aller Kürze gesagt. Und dann, wie in jedem dieser Sendschreiben, kommt ja am Ende noch so bei diesem Schlusswort das, was ja auch wesentlich ist. Da steht nämlich, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Steht immer in jedem Brief. Aber dann kommt es, wer jetzt überwindet. Dieses Wort taucht häufig auf. Wer überwindet? Dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das heißt, du bist bei mir. Du wirst leben in Ewigkeit. Bildhaft ausgedrückt. Ich werde dafür sorgen, dass du satt wirst. Und dass du eine Heimat bekommst, die dir niemand nehmen kann. Die Ewigkeit bei Gott. Hör gut zu. Um das geht es nämlich. Und deswegen tu Buße, deswegen kehr um, deswegen erneuere dein Leben mit Jesus, deswegen stell es mal auf den Prüfstand, deswegen betrachte es mal aus der Distanz und frage dich, ist das denn alles so gut? Oder habe ich mich irgendwo eingerichtet? Es reicht doch aus, wenn. Wo müsste ich neu anfangen? Alles Fragen, die man sich selber stellen kann und stellen muss. Es geht darum zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Geist sagt immer das, was Jesus sagt. Und das will er uns, was hier steht, persönlich vermitteln. Uns allen und jedem Einzelnen persönlich. Was hier steht. Und es geht ums Überwinden. Das ist jetzt der Weg, bis wir bei Jesus sind. Überwinden ist immer das Kämpfen, ja, damit Jesus wirklich in der Mitte bleibt. Und wir vielleicht Versuchungen erkennen und widerstehen. All diese Blockaden und alle Routine und was es so war, ja, oder was so sich einschleichen kann, immer wieder neu erkennen und überwinden. Und dann dann endet dieser Brief. Kein Schlussgruß, nichts. Aber das war so damals üblich. Jesus lässt uns mit diesem Wort nicht allein. Er nimmt uns mit diesem Wort, in unsere persönliche Stille, in unser persönliches Leben. Und ich finde, man könnte darauf antworten und Jesus einen Brief schreiben. Er hat mir ja auch einen geschrieben, er hat uns einen geschrieben. Schreibt doch mal einen Brief an Jesus und antwortet auf diesen Brief. Jesus, du hast da geschrieben an die Gemeinde in Ephesus, was heißt das für mich? Ich habe mal nachgedacht. Und dann können wir ihm schreiben, was uns da beschäftigt. Mancher sagt vielleicht, ich kann nicht so gut Briefe schreiben. Es geht nicht um die Länge der Briefe. Es geht um das, was wir Jesus schreiben. Macht's doch mal.